ARD. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo, ich bin Bernd Wolf vom Podcast der ARD-Rechtsredaktion Karlsruhe, die JustizreporterInnen. Und schön, dass ihr dabei seid bei uns hier in Karlsruhe. Wir berichten zuerst mal von einer Festnahme gerade von 4 bzw. 5 tadschikischen Islamisten durch die Bundesanwaltschaft, die hier in Karlsruhe sitzt. Und dann blicken wir voraus auf nächste Woche ein aufsehenerregendes Strafverfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz, ein Verfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Zum ersten Mal stehen 2 Syrer in Deutschland vor Gericht. Beide sollen für den Geheimdienst von Staatschef Assad gearbeitet haben und dabei Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Geplant sind 4 Monate Verfahrensdauer vorerst, bis Mitte August also. Da gucken wir sehr intensiv drauf. Thema zuerst aber islamistischer Terror in Deutschland. Im Studio ist Frank Bräutigam, Leiter der ARD-Redaktion Recht und Justiz. Frank, 4 Männer hat der Generalbundesanwalt festnehmen lassen in Nordrhein-Westfalen. Ein weiterer sitzt schon seit über einem Jahr in U-Haft. Bei der Festnahme ist mir ehrlich gesagt aufgefallen, dass der sonst übliche Hubschrauber gefehlt hat, der in den Bundesgerichtshof einschwebt und dann hinter Gebüsch und so Leute aus dem Hubschrauber rausgeholt wurden in Handschellen. Was, gibt's den Hubschrauber nicht mehr? Ist der etwa kaputt?
Den gibt es schon länger nicht mehr. Also der Hintergrund ist ja, dass nach solchen Festnahmen die Beschuldigten nach Karlsruhe gebracht werden, um dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt zu werden, wie das ist in einem Ermittlungsverfahren. So. Und früher, bis vor, da ist schon ein paar Jahre, doch einige Jahre her jetzt, wurden die dann wirklich mit einem Hubschrauber der Bundespolizei auf das Gelände des Bundesgerichtshofs gebracht. Das waren durchaus martialische Bilder. Ich muss zugeben, wir sind ja beim Fernsehen ein Bildmedium. Wir haben das dann auch gefilmt, die Personen dann natürlich gepixelt. Aber inzwischen geht das nicht mehr. Das hat den banalen Grund, dass der Garten am Bundesgerichtshof, also die Außenanlage da, renoviert wurde und man gesagt hat, Hubschrauber, der hier landet, der zerstört das sofort wieder. Und das führt dazu, dass seit vielen Jahren, seit einigen Jahren jetzt die Verdächtigen dann mit Wagenkolonne vorgefahren werden, also viel Blaulichtbegleitfahrzeuge, oft GSG 9 dabei mit Masken, weil es sind natürlich dann schon Verdachtsmomente, in diesem Fall islamistischer Terror. In den letzten Monaten war es aber ja auch oft der rechtsextremistische Terror. Und dann beginnt da die Prüfung, der Ermittlungsrichter schaut, kommen die in Untersuchungshaft, ja oder nein?
Und die sind ja gekommen. Ich habe gestern erstmal nachgeguckt, wo Tadschikistan liegt. Das ist in Zentralasien, irgendwo zwischen Afghanistan und China. Aber Tatsache ist, dass diese Leute hier in Deutschland eine IS-Zelle gebildet haben sollen. Was weiß man darüber?
Das ist der Vorwurf, genau. Also sie sollen auch Kontakt gehabt haben zu hohen Führungsmitgliedern des IS, sogenannten IS in Syrien und Afghanistan, da auch Anweisungen bekommen haben. Und die Pläne zu Anschlägen, die waren schon relativ konkret. Das war wirklich mein Eindruck. Dabei soll es gegangen sein, oder sie hätten Einrichtungen von US-Streitkräften angreifen wollen, aber auch eine Einzelperson. Es war die Rede von einem Islamkritiker. Da gab es eben Mordpläne und das war schon so weit gediehen, dass man die Person, aber auch die Orte der US-Streitkräfte wirklich ausgespäht, ausgekundschaftet hatte, dass es auch Waffen gab, schon Munition war, auch Anleitung zum Bombenbau und so weiter. Also die Pläne war schon konkret. Es war aber nach meinem Eindruck so in der letzten Zeit zumindest so ein bisschen ins Stocken geraten. Also der Anschlag, der geplante, der stand jetzt nicht heute Morgen, übermorgen unmittelbar bevor, glaube ich.
Was aber wohl schon angesetzt worden sein soll, das war ein Auftragsmord, von dem die Bundesanwaltschaft auch erzählt hat. Was weiß man darüber?
Das fällt unter den Punkt der Finanzierung, ja. Einmal sollen sie Geld gesammelt haben, aber insgesamt ging es auch darum, für das Geld von $40.000 in Albanien einen Mord zu begehen, um quasi Geld zu sammeln für die terroristischen Pläne hier in Deutschland. Das hat sich dann zerschlagen, aber das zeigt einfach, dass die Planung dahinter, auch die Logistik, durchaus ausgefeilt war und dass diese mutmaßliche Terrorzelle sich da eine Menge Gedanken gemacht hat, wie sie ihre Pläne umsetzen kann.
Kommen wir nochmal kurz zurück zur Vorführung beim Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof. Was passiert da eigentlich und wovon macht der Ermittlungsrichter seine Entscheidung abhängig, ob die jetzt in Haft müssen oder nicht?
Genau, in so einer Situation, Festnahmen, da geht es ja darum, manchmal gibt es schon einen Haftbefehl, manchmal muss der aber auch noch erlassen werden. Und wir wissen, Haftbefehl hat die Voraussetzung, einen dringenden Tatverdacht. Also da sitzt dann der Vertreter der Bundesanwaltschaft in dem Büro des Ermittlungsrichters mit dem Beschuldigten, vielleicht einem Verteidiger, und die Bundesanwaltschaft trägt dann die Verdachtsmomente vor. Warum glauben wir, zum Beispiel abgehörte Telefonprotokolle, warum glauben wir, diese Anschlagspläne waren wirklich, da liegt wirklich ein dringender Tatverdacht vor? Und das hört sich der Richter, die Richterin an und entscheidet dann, ob er, wenn es noch keinen gibt, einen Haftbefehl erlässt und ob die dann in Untersuchungshaft kommen. Wir sind da natürlich nicht dabei. Das ist dann keine öffentliche Gerichtsverhandlung. Was wir dann immer sehen und was für uns als Fernsehreporter auch immer wichtig ist, zumindest ein paar Bilder zu haben, über das berichten zu können. Zurzeit findet das ja auch gar nicht am Hauptgebäude des BGH statt, sondern an so einer Außenstelle hier, weil der BGH schon wieder renoviert wird. Also das sind so die
gepflanzt.
Ganz genau. Das sind so neben den inhaltlichen Fragen für uns als JustizreporterInnen hier auch immer so dieses logistische Drumherum. Wie schaffen wir es dann gerade fürs Fernsehen, das Ganze auch zu bebildern? Und das ist natürlich immer auch so ein bisschen von 0 auf 100, diese terroristischen Fälle. Urteile an den Gerichten können wir ganz gut planen. Und diese terroristischen Sachen, die sorgen immer so ein bisschen für den Adrenalinschub hier bei uns in Karlsruhe.
Danke, Frank Bräutigam, bis hierher erstmal. Und die JustizreporterInnen kommen zum nächsten Thema. Das Oberlandesgericht in Koblenz, das schreibt Rechtsgeschichte. Ab Donnerstag, 23. April, werden sich erstmals zwei syrische Geheimdienstmitarbeiter, vorgebliche Geheimdienstmitarbeiter, vor einem deutschen Gericht verantworten, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Ich bin Deutschland wirklich dankbar für diesen Prozess. Endlich werden wir erleben, dass es doch ein kleines bisschen Gerechtigkeit in dieser Welt gibt. Es gibt jemanden, der versucht, Gerechtigkeit für die Unterdrückten zu erreichen. Ich wünsche mir, dass so etwas auch einmal in Syrien passiert. Besonders gegen die Menschen, die dort immer noch Verbrechen begehen.
Nuran Al-Ghamian, sie ist Oppositionelle und eine der syrischen Zeuginnen im Prozess. Ich spreche jetzt zum einen mit Tina Fuchs, einer SWR-Kollegin, die sich seit langen Jahren mit den Kriegsgräueln im geschundenen Syrien beschäftigt. 2015 hat sie sich um zwei syrische Flüchtlinge gekümmert und sie hat auch einen Freundeskreis unter SyrerInnen. Und zugeschaltet ist auch Justizreporterin Claudia Kornmeier aus unserer Redaktion hier Recht und Justiz. Tina Fuchs in Stuttgart. Die Anklage wirft dem Hauptangeklagten in dem Koblenzer Prozess 58-fachen Mord und anderes noch dazu vor. Dem anderen Angeklagten Beihilfe. Was kann ein Mensch getan haben, um so massiv beschuldigt zu werden?
Der Beschuldigte ist Geheimdienstmitarbeiter. Und Geheimdienst, das bedeutet in Syrien, es gibt ein ganzes Netz von Geheimdienstabteilungen, so nennen sich die Gebäude. Diese Abteilungen sind überall im Land. Allein in Damaskus geht man von 48 Abteilungen aus. Das sind Gebäudekomplexe. In diesen Komplexen gibt es unterirdische Zellen. Die Zellen fassen teilweise hunderte Menschen. Und die Zeit, in der Anwar R., der Beschuldigte von Koblenz, dort tätig war, in Abteilung 251, da waren Minimum 4000 Menschen inhaftiert. 4000 Menschen wurden gefoltert, angeblich. Und von diesen 4000 Menschen sind 58 durch Folter umgekommen.
Daher auch die Mordanklage, 58-facher Mord. Wer sind die Menschen, die in diesen Geheimdienstgefängnissen gesessen haben oder heute noch sitzen?
Die Menschen, um die es hier geht, sind Oppositionelle. Das sind die Menschen, die 2011, wir kennen noch das Stichwort arabischer Frühling, die für Freiheit und Rechte auf die Straße gegangen sind und einfach ein neues Leben haben wollten. Ein Leben ohne Unterdrückung, ein Leben, in dem es gerecht zugeht. Und diese Menschen wollte das Regime nicht. Das Regime hat alles dafür getan, diese Menschen mundtot zu machen, hat dann Befehle erteilt, die Straßen zu säubern von diesen Menschen, Viertel zu säubern von diesen Menschen. Man wollte keine Opposition im Land haben und dafür waren die verschiedenen Geheimdienste zuständig.
Nun haben diese zwei Geheimdienstmitarbeiter offensichtlich pariert, gehorcht. Was war ihr Motiv, sich so an diesen Straftaten, von oben verordneten Straftaten zu beteiligen?
Sie gehörten dem Geheimdienst an. Wenn man Geheimdienstmann ist, hat man auch eine gewisse Machtstellung. Zumindest Anwar R. ist diesen Geheimdienstapparat durchlaufen. Also er hat sozusagen eine Karriere innerhalb des Geheimdienstes gemacht. Als Geheimdienstmann, so sagt es der syrische Menschenrechtsanwalt Anwar Albouni, als Geheimdienstmann ist man wie ein König und man hat Privilegien.
To be security, that make you like king.
Wenn du Geheimdienstmann bist, bist du wie ein König. In deinem Viertel, in der Straße, alle kennen dich. Alle müssen dich respektieren und dir geben, was du willst. Nebenbei, es geht natürlich auch um Geld. Okay, ich kann dich ins Gefängnis stecken oder du gibst mir Geld. Jeder Geheimdienstmann kann dich anzeigen, einen Bericht über dich schreiben, dann bist du verloren. Ganz einfach. Nicht erst seit der Revolution, schon vorher. Der Geheimdienst kontrolliert alles in Syrien und jeder hat vor dir Angst.
Diese Geheimdienstleute hatten einfach auch die Funktion, die Opposition zu überwachen und zu kontrollieren und, wie wir in Koblenz sehen werden, dann zu inhaftieren, zu foltern und mundtot zu machen. Das war der Auftrag und dem sind sie nachgekommen.
Wir werden ja nun auch bei dem Prozess vor dem Oberlandesgericht in Koblenz dabei sein. Wir haben aus der Pressemeldung des Gerichts schon mal rauslesen können, dass das Gericht davon ausgeht, in der Anklage, dass die beiden Männer gewusst haben, wenn sie foltern bis hin zum Töten, dass sie gewusst haben, was passiert, wenn sie diese Leute ins Gefängnis gesteckt haben. Wir kennen aus der Nazi-Diktatur die Verteidigungsrede vieler Nazis, das haben wir nicht gewusst, was da passiert ist. Ohne jetzt das Assad-Regime mit der NS-Diktatur gleichzusetzen. Aber wussten die beiden deines Wissens nach, was mit den Menschen passiert?
Daran habe ich gar keinen Zweifel. Jeder, der in ein Geheimdienstgefängnis gebracht wurde, als mutmaßlicher, wie das Regime sagt, Terrorist, jeder dieser Demonstranten. Wenn man da reinkam, gab es erstmal ein Spalier, Treppe rauf oder Treppe runter. Und da standen rechts und links Geheimdienstleute unter Rechargen. Und das Erste, was passiert ist, man musste durch dieses Spalier und wurde geschlagen mit Stöcken. Das wusste jeder, da hat jeder mitgemacht. Dann kam man in diese Zellen waren komplett überbelegt, hunderte Menschen in einem Raum. Diese Räume waren viel zu klein, als dass man darin hätte liegen können. Die Menschen mussten in Schichten schlafen, sie mussten die meiste Zeit stehen. Derjenige war glücklich, der in der Nähe einer Wand war, weil er sich anlehnen konnte. Und das ging über Wochen, Monate und Jahre. Und das kann niemandem entgangen sein, dass jeden Tag Tote in den Fluren lagen, die dann abtransportiert worden sind. Wenn man zu einem Verhör gebracht wurde, so haben das die Syrerinnen und Syrer erzählt, die dort gefangen waren, man lief an Reihen von Leichen vorbei, die dann irgendwann mal abtransportiert wurden.
Du hast zwei Frauen kennengelernt, die Folteropfer sind. Die sind auch in deinem Film, den du gerade produzierst, über Syrien. Welche Hoffnung richten diese zwei Frauen auf den Koblenzer Prozess?
Das gilt nicht nur für diese Frauen, das gilt für ganz, ganz viele Syrerinnen und Syrer. In Syrien gibt es eine komplette Straffreiheit für das, was den Menschen dort angetan wird. Und die Syrerinnen und Syrer erleben die schlimmsten Qualen seit 2011, seit Beginn dieser Revolution. Und sie haben den Eindruck, es schert sich kein Mensch darum, was in Syrien passiert. Nun gibt es diese Ermittlungen der Bundesanwaltschaft, es gibt diesen Prozess und dieser Prozess stellt erstmals zwei Geheimdienstmitarbeiter, also Mitarbeiter des Assad-Regimes, vor Gericht. Die Bedeutung, obwohl das nur zwei nicht besonders hochkarätige Geheimdienstmitarbeiter sind, die Bedeutung für die Syrerinnen und Syrer, die können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist für die so wichtig, dass einmal endlich dargelegt wird und juristisch sozusagen ausdiskutiert wird, was dort passiert in diesen Geheimdienstgefängnissen. Es gibt keine Familie in Syrien, die nicht ein Mitglied hat, das entweder gefoltert wurde, durch die Folter getötet wurde. Ich kenne niemanden, der nicht furchtbare Angst vor diesen Geheimdienstgefängnissen hat, jemanden verloren hat und der jetzt wirklich, wirklich froh ist, dass dieses Unrecht einmal in die Öffentlichkeit kommt.
Und dass es besprochen wird. Und das passiert in Koblenz vor dem Oberlandesgericht. Tina Fuchs in Stuttgart, wir reden gleich weiter. Aber an dieser Stelle möchte ich mal unsere Justizreporterin Claudia Kornmeier hier aus unserer Rechtsredaktion fragen, wie kommt es, dass dieses Verfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz stattfindet?
Also das ist eine gute Frage, weil erstmal ist es ja schon so ein bisschen merkwürdig, warum jetzt Koblenz? Wir haben hier Taten, die sind in Syrien passiert, die Beschuldigten sind Syrer und auch die Opfer sind Syrer. Also wäre ja erstmal so das Naheliegendste, dass man sagt, na, dann soll so ein Prozess auch in Syrien stattfinden. Was jetzt aber im Moment derzeit wahrscheinlich eher nicht passieren wird. So, die nächste Überlegung wäre dann natürlich der Internationale Strafgerichtshof. Der könnte das doch machen in Den Haag. Jetzt ist aber Syrien diesem Gerichtshof nicht beigetreten, deswegen funktioniert auch das nicht. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit oder eine zweite Möglichkeit auf internationaler Ebene. Das ist der UN-Sicherheitsrat, also der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen machen könnte, wäre per Resolution dem Gerichtshof aufgeben, dort doch Ermittlungen auch in Syrien stattfinden zu lassen. Das ist aber eine Entscheidung, die von Russland blockiert wird. Und damit ist so ein bisschen die internationale Strafgerichtsbarkeit raus. Was es dann aber gibt in einigen Ländern und eben auch in Deutschland, im deutschen Strafrecht, das ist das Weltrechtsprinzip. Und das bedeutet, dass bestimmte Taten, die im Ausland begangen worden sind und die keinen Bezug zum Inland haben, also in unserem Fall keinen Bezug zu Deutschland, trotzdem hier verfolgt werden können. Das ist hier bei uns im Völkerstrafgesetzbuch geregelt. Ganz am Anfang steht das drin. Und Taten, um die es dann geht, die man auf Grundlage dieses Prinzips verfolgen kann, das ist so etwas wie Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind Taten, die hier bei uns in Deutschland verfolgt werden können, auch wenn es keinerlei Bezug zum Inland gibt. Das ist das, wovon hier eben jetzt auch Gebrauch gemacht worden ist. Die Bundesanwaltschaft ist dann zuständig und ermittelt. Jetzt bleibt nur noch die kleine Frage, und warum jetzt Koblenz?
Ja.
Von allen Oberlandesgerichten
Stuttgart oder Hamburg oder München?
Genau, da sind wir dann wieder ganz klassisch in den Zuständigkeitsregelungen des deutschen Strafprozessrechts. Und da ist eben eine Möglichkeit, vor dem Gericht Anklage zu erheben, wo der Angeklagte oder der Beschuldigte festgenommen worden ist. Hier war das eben der Fall. Einer der beiden Männer wurde in Rheinland-Pfalz festgenommen.
Danke erstmal, Claudia. Zurück zu Tina Fuchs nach Stuttgart, die Reporterin, die sich so intensiv mit Syrien beschäftigt. Claudia hat es eben gesagt, die Frauen oder alle verletzten und malträtierten SyrerInnen haben große Hoffnungen auf diesen Prozess in Koblenz. Ist die Frage jetzt sehr naiv von mir, wenn ich dich frage, gab es in Syrien keine Möglichkeit, Rechtsbeistand, Rechtsmittel zu ergreifen?
Es gibt tatsächlich Rechtsbeistände in Syrien und das zeigt eigentlich auch das Perfide dieses ganzen Systems. Anwar al-Bunni, das ist ein Menschenrechtsanwalt in Syrien, der Zeit seines Lebens in Syrien als Menschenrechtsanwalt versucht hat zu wirken und Menschen, denen Unrecht getan wurde, politisch Verfolgten beiseite zu stehen. Und er wusste, es ist eigentlich nur eine Farce, dass es mich gibt, weil ich kann gar nichts ausrichten. Aber dieser tapfere Mann, dieser Mann, den ich bewundere wie keinen anderen, der hat gesagt, ich muss das trotzdem machen und hat immer darauf gesetzt, dass zum Beispiel auch Menschen aus Botschaften, Botschaftsvertreter in diesen Prozessen zugegen sind, damit man zumindest sagen kann, ja, es gibt diese Prozesse. Man hatte aber natürlich als Angeklagter dort überhaupt keine Aussicht, irgendwie gehört zu werden. Oder Anwar al-Bunni hatte als Anwalt überhaupt keine Möglichkeit, den Menschen tatsächlich zu helfen. Aber es war einfach eine moralische Instanz und er hat tausende Menschen vertreten, auch zusammen mit Anwälten und hat auch bitter dafür bezahlt. Anwar al-Bunni war selbst 5 Jahre inhaftiert für seine Tätigkeit als Menschenrechtsanwalt und auch wiederum einer seiner großen Kollegen, die er zutiefst selbst verehrt, mit dem er zusammengearbeitet hat, ist seit Jahren verschwunden. Man weiß nicht, ob er noch lebt und auch in Gedenken an diesen großen Kollegen von Anwar al-Bunni setzt er seine Arbeit fort und auch hier von Deutschland aus. Das heißt, er ist auch als Flüchtling nach Deutschland gekommen und er ist jetzt derjenige, der ganz viel dazu beiträgt, dass es diese Verfahren in Deutschland geben kann. Anwar al-Bunni ist unermüdlich, sammelt jeden Tag Zeugenaussagen ein von Syrerinnen und Syrern in ganz Europa. Er macht das unter größten Entbehrungen. Er kratzt immer wieder irgendwo Geld zusammen, um das machen zu können. Er gönnt sich keine Ruhe, arbeitet Tag und Nacht, um diese Zeugenaussagen zu sammeln, um Strafanzeigen erstellen zu können, die er zusammen mit dem ECCHR, dieser Organisation in Berlin, die sich Menschenrechten annimmt auf juristischer Ebene, um dort diese Strafanzeigen bauen zu können.
Das heißt, auf der anderen Seite, was du jetzt gesagt hast, es gibt diesen engagierten Anwalt, aber wir sehen einmal mehr, einmal sehr, sehr deutlich, dass ein Rechtsstaat auf der anderen Seite auch dazugehört, um überhaupt dem Recht zur Geltung zu verhelfen. Man kann also nicht in Syrien zum Anwalt gehen und vor einem Gericht gegen seine Gefängniseinweisung und gegen Folter klagen.
Die Menschen, die in diesen Geheimdienstgefängnissen inhaftiert sind, diejenigen sind glücklich, die jemanden wie Anwar al-Bruni überhaupt zu Gesicht bekommen haben. Aber die allermeisten werden nie einen Anwar zu sehen bekommen. Die allermeisten sind inhaftiert, wissen nicht, warum sie inhaftiert sind, wie lange sie inhaftiert sind, und ihnen wird nicht der Prozess gemacht. Und ganz schlimm, sie werden, selbst wenn sie diese Folterkammern überleben, sie werden kein Entlassungsschreiben bekommen. Und auch das gibt eine ganz riesengroße Schwierigkeit, weil sie nichts in der Hand haben, um sagen zu können, ja, ich war inhaftiert. Also es wird nichts Dokumentarisches an sie herausgegeben. Gleichwohl, das Regime ist ähnlich, wie wir das aus Deutschland und der deutschen Geschichte kennen. Das Regime ist sehr groß darin, auch Sachen zu dokumentieren. Aber das sind natürlich geheime Unterlagen für den internen Gebrauch. Und ein ganz wichtiges Dokument und eine ganz wichtige Grundlage in diesem Prozess, die zentralen Dokumente, sind Fotografien eines Militärfotografen, also eines Assad-Mannes, dessen Aufgabe es war, diese Folteropfer, die Toten, zu fotografieren und sozusagen in diesem System zu dokumentieren. Es gibt von diesem Fotografen 50.000 Aufnahmen. 6.000 davon stellen Folteropfer dar. Manchmal wurden sie auch mehrfach fotografiert, aber es sind dokumentierte Folteropfer 6.000-fach. Und die sind ein ganz, ganz wesentlicher Teil dieser Anklage in Koblenz, weil sie dafür der Beleg sind, dass es einen systematischen Folterapparat in Syrien gab. Jeder dieser Leichen hat mehrere Nummern. Diese Nummern beziehen sich auf die Geheimdienstabteilung, in der die Menschen inhaftiert waren. Sie tragen Daten, die teilweise auf die nackte Haut geschrieben worden sind. Und die Bilder, die man da sieht und die ich kenne, das ist das fürchterlichste, grausamste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.
Die beiden Angeklagten sitzen seit geraumer Zeit in Deutschland in Untersuchungshaft. Weißt du, wie die beiden überhaupt nach Deutschland gekommen sind von Syrien aus?
Die beiden sind tatsächlich als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und angeblich wähnten sich beide als unschuldig. Beide haben beim BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ausgesagt, ja, ich habe in der Geheimdienstabteilung 251 gearbeitet, aber ich bin desertiert und ich habe mich auf die Seite der Opposition geschlagen. Und in der Annahme, dass das sozusagen die Sünden der Vergangenheit heilt, haben sie das ganz frank und frei ausgesagt und waren selber dann sehr überrascht, dass das natürlich überhaupt keine Minderung der Verbrechen bedeutet, die die beiden zur Last gelegt wird.
Es war keine tätige Reue, wie die Juristen in Deutschland sagen.
Ganz im Gegenteil. Die Rolle der beiden ist noch nicht ganz klar und das wird sicherlich auch eine spannende Frage in dem Prozess sein. Er hat keine Relevanz jetzt für Schuld, die sie auf sich geladen haben, aber für die Syrerinnen und Syrer wird es schon interessant sein zu sehen, diese Menschen, die sich auf die Seite der Opposition geschlagen haben, sind das denn wirklich Oppositionelle? Ist das nicht möglicherweise auch nur fingiert, dass sie sozusagen Assad den Rücken gekehrt haben und vorgeben, ich distanziere mich von diesem Regime? Das wird sicherlich auch für die Syrerinnen und Syrer, die diesen Prozess verfolgen, und sehr viele werden diesen Prozess verfolgen, wird das eine wichtige Frage sein.
Danke dir, Tina Fuchs, nach Stuttgart für diese Berichte und Erzählungen. Wir alle gucken, wie schon gesagt, auf den Prozess in Koblenz. Aber erstmal danke an dich. Claudia Kornmeier, unsere Kollegin hier aus der Rechtsredaktion, ist immer noch ein Stockwerk höher. Claudia, es heißt, das sei juristisches Neuland, was jetzt in Koblenz kommt. Es gab ja schon einige Prozesse hier, die über Geschehnisse in Afrika, beispielsweise in Ruanda oder Kongo, gehalten wurden. Ist das vergleichbar mit diesen Prozessen, was jetzt in Koblenz verhandelt wird?
Ich würde nicht sagen, dass es juristisches Neuland ist. Es ist jetzt natürlich einer der ersten oder auch der erste, soweit wir das überblicken können, Prozess gegen ehemalige Mitarbeiter der syrischen Regierung, der hier geführt wird. Juristisch gab es aber durchaus schon vergleichbare Prozesse, eben auch auf Grundlage des Völkerstrafrechts, auch mit ähnlichen Dimensionen, wie sie jetzt hier vielleicht zu erwarten sein werden. Zum Beispiel in Stuttgart, am Oberlandesgericht Stuttgart, gab es diesen einen Prozess gegen ruandische Rädelsführer wegen Kriegsverbrechen im Ostkongo. Ist 2015 das Urteil gefallen und da war es eben ähnlich schwierig. Auch da ging es um Dinge, die eben weit weg vorgefallen sind. Sehr, sehr viele, in dem Fall 6000 Kilometer weit weg. Da ging es darum, dass Dörfer überfallen wurden, Häuser in Brand gesteckt wurden, um die Zivilbevölkerung da in Anführungsstrichen zu bestrafen, also abzuschrecken. Und dann war die Frage, ob diese beiden Männer, die dann hier in Deutschland angeklagt waren, dafür verantwortlich waren, ob die das hier von Deutschland aus irgendwie geführt haben, diese ganzen Taten. Und dafür sind dann damals die Ermittler dort auch nach Afrika geflogen, haben dort Zeugen vernommen. Die wurden aber teilweise auch per Videoschalte in den Gerichtssaal geschaltet. Das wird hier in Koblenz jetzt einfacher sein, weil die Menschen ja hier vor Ort sind, dann hier auch vor Ort aussagen können. Trotzdem, sowohl damals als auch jetzt, geht es um Taten, die sehr weit weg passiert sind. Die Zeugen sprechen andere Sprachen. Also man hat hier auch das Problem, dass man mit Dolmetschern arbeiten muss. Und auch wenn diese Dolmetscher sicherlich sehr, sehr gut sein werden, geht da natürlich trotzdem immer irgendwie was verloren. Vergleichen kann man es vielleicht auch, es sind ja in den letzten Jahren hier einige Prozesse vor deutschen Gerichten gelaufen, da ging es dann meistens um Rückkehrer, Rückkehrerinnen aus Syrien, die dort zum IS, zum Islamischen Staat ausgereist sind und auch da hat man das Problem, dass man mit Übersetzern arbeiten muss und überhaupt erstmal so darzustellen, darzulegen, was dort passiert ist und das zu verstehen, obwohl all das so weit weg ist. Das ist sicherlich eine sehr große Herausforderung, die es jetzt in diesem Prozess geben wird, die es aber auch schon in anderen gegeben hat.
Jetzt heißt es Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Weswegen konkret sind denn die beiden angeklagt?
Also juristisch sind diese Tatbestände, die ihnen vorgeworfen werden, bei dem einen eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das heißt so, das ist der Tatbestand, dann Mord, das hattest du eingangs auch schon gesagt, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung. Und bei dem zweiten ist es der Tatbestand Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind so die juristischen Tatbestände, die ihnen die Ankläger vorwerfen.
Das heißt, Mord wird bei uns mit lebenslanger Strafe bedroht. Ist es möglich, dass zumindest der Hauptangeklagte lebenslang eingesperrt wird, in Deutschland eventuell?
Ja, also das ist die Strafandrohung, die das Strafgesetzbuch erstmal vorsieht. Was dann am Ende herauskommt bei diesem Prozess, das muss man natürlich sehen, weil den beiden muss jetzt im Einzelnen eben auch nachgewiesen werden, dass sie dafür verantwortlich sind, dass sie all das getan haben. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal, wird sicherlich schwierig dann auch sein, es geht jetzt hier nicht darum, komplett aufzuarbeiten, was in syrischen Geheimdienstgefängnissen passiert ist, sondern es muss vor einem deutschen Gericht, geht es dann nur in Anführungsstrichen darum aufzuarbeiten, was diese beiden Männer getan haben, was ihnen juristisch vorgeworfen werden kann, was ihnen nachgewiesen werden kann. Es geht wirklich um die Rolle dieser beiden. Es wird keine komplette Aufarbeitung, das wäre eine Erwartung, die zu viel zu groß sind, ja. Etwas, was das Rechtssystem dann da auch überhaupt gar nicht stemmen könnte.
Also auf der einen Seite haben wir Folteropfer als Zeugen, das sind natürlich Belastungszeugen für diese zwei Angeklagten. Der Anwalt der Angeklagten oder die Anwälte der Angeklagten wollten vorher nicht sagen, mit welcher Verteidigungsstrategie sie da reingehen, ob sie sagen, das stimmt alles nicht, eine Verwechslung oder die wussten nicht, was da passiert. Ist das nicht eine wahnsinnig schwierige Beweislage für das Koblenzer Oberlandesgericht?
Also erstmal hat er sowohl die Bundesanwaltschaft entschieden, dass es genug Beweise gibt. Das sind ja tatsächlich auch nicht nur die Zeugen, sondern das hatte die Kollegin Tina Fuchs gerade eben schon gesagt. Es gibt auch umfangreich Bilddateien, die hier als Beweismittel eingebracht worden sind. Und auch das Gericht war jetzt zumindest in einem ersten Schritt soweit überzeugt, dass sie gesagt haben, ja, wir lassen diese Anklage zu. Was davon jetzt in dem Prozess dann standhalten wird, inwieweit die Verteidigung es gelingen wird, das anzugreifen, was davon, wie viel, das muss man natürlich abwarten, was da dann der Prozess bringt. Aber für diese ersten beiden Schritte Anklage und Zulassung der Anklage hat es jetzt zumindest ausgereicht.
Okay. Wir bleiben da natürlich dran. Wie gesagt, unsere Redaktion ist auch vor Ort in Koblenz. Termine sind bereits festgelegt bis Mitte August und das Oberlandesgericht hat gesagt, wenn das nicht reicht, müssen wir dann noch nachlegen. Also es wird ein Mammutprozess und aufgrund der Erzählung dieser Einschätzung von euch beiden, Claudia Kornmeier und Tina Fuchs, wird es ein Fall, der einen eigentlich nicht kalt lassen kann. Okay, hinten raus in unserem Podcast, die JustizreporterInnen, noch eine kleine Vorschau auf auch nächste Woche. Es geht um den Berliner Raser-Fall. Immer noch die Frage, war das Mord? Dieser Fall kommt zum vierten Strafsenat des Bundesgerichtshofs zurück. Zum zweiten Mal überprüfen die Richterinnen und Richter die beiden Kudamm-Raser. Die zwei hatten bei einem Autorennen bis zu 170 km/h bei Rot eine Kreuzung überfahren und einen 69-jährigen Jeepfahrer damit getötet. Das erste Mordurteil vom Landgericht Berlin hat der BGH aufgehoben. Begründung, das Berliner Landgericht habe den Eventualvorsatz nicht hinreichend aufgeklärt. Kam zurück nach Berlin, wurde nochmal mit lebenslang geahndet, aber auch dieses Urteil kommt jetzt noch einmal vor den BGH. Am nächsten Donnerstag, ob der Bundesgerichtshof schon nachmittags urteilt, vormittags geht's los, wissen wir nicht, aber vom Urteil erhoffen wir uns natürlich alle neue dogmatische Erkenntnisse zur doch immer noch recht neuen Rechtsprechung, dass Rasen mit dem Auto durchaus Mord sein kann. Und das war's, die JustizreporterInnen. Danke fürs Zuhören an euch alle. Danke an auch die, die mitgemacht haben. Das waren Frank Bräutigam, Tina Fuchs und Claudia Kornmeier. Und ciao, sagt Bernd Wolf. Bis zum nächsten ARD-Podcast.